Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei der Zeitung Reformiert. Und mit mir heute am Stammtisch ist Cornelia Krause, ebenfalls bei Reformiert.
Hallo.
Und unser Gast ist der Georg Schmid von REL Info. Herzlich willkommen, Georg.
Hallo miteinander.
REL Info ist die evangelische Informationsstelle Kirche, Sekten, Religionen. Und der Georg Schmid arbeitet seit 1993 für REL Info und ist seit 2014 ihr Leiter.
Genau so ist es.
Und Anlass von unserem Gespräch heute ist eine Recherche, die du, Cornelia, zusammen mit Sandra Hohendahl gemacht hast für das Reformiert. Mhm. Der Titel von dem Artikel, der in der Nummer 11 rausgekommen ist, war «Mit Gottes Armee gegen den Satan». Was hat es auf sich mit dieser Geschichte, ganz kurz, die man sicher auch nachher in den Shownotes nachher lesen kann? Mhm.
Ja, also es geht um das Thema rituelle Gewalt. Das wurde in den letzten anderthalb Jahren auch in der Schweizer Presse schon relativ heftig diskutiert. So Ausschlag gegeben hat ein Bericht im SRF. Das war Ende 2021 und dann hat sich das Thema eigentlich immer so gehalten in den Medien. Und eigentlich sind wir drauf gekommen, weil meine Kollegin Sandra Hohendahl, die hatte eben auch Kontakt zur Stiftung Pro Mente Sana und hat mit denen auch mal drüber informell gesprochen. Und da kam dann auch raus, dass sich da auch viele Opfer melden und dass viele auch kirchlichen, christlichen Hintergrund haben und auch in Kontakt sind mit Kirchen, Freikirchen. Und so sind wir auf das Thema eigentlich gestoßen und haben uns gedacht, wir schauen mal genauer hin, was sind das eigentlich für Leute, die sich da eben gegen rituelle Gewalt engagieren. Ja.
Georg, was ist gemeint? Kannst du das als Experte definieren? Was ist gemeint mit ritueller Gewalt?
Rituelle Gewalt, das ist in meiner Sicht ist eine Legende. Es muss klar sein, es gibt nicht einen bewiesenen Fall, dass es das je gegeben hat. Also wir reden von etwas, was davon erzählt wird, wo aber es offen ist, gibt es das wirklich? Das Reden von ritueller Gewalt, das gibt es seit 1980, das kann man sehr genau sagen. Das ist 1980 aufgekommen, und zwar in den USA. Und dort hat ein Psychiater eine Klientin behandelt und die so ein bisschen in eine Art Hypnose geführt. Und dann hat sie so ein bisschen erzählt und er hat sie erzählen lassen. Und dann hat sie erzählt, sie sei als Kind missbraucht worden. Und zwar eben nicht missbraucht, weil das leider ja millionenfach passiert, nämlich sexuell missbraucht oder geschlagen. Nein, rituell missbraucht. Und was ist damit gemeint? Menschen haben innerhalb eines Rituals sind sie zusammengekommen, um sie missbrauchen. In einem gottesdienstlichen Kontext, in einem rituellen Kontext, so um sie herum gestanden, mit Kapuzen, und sie ist auf den Tisch gelegen und ist dann dort missbraucht worden. Und die Frau, die Michelle Smith, hat das in einem Buch beschrieben und das hat so die Runde gemacht in den USA. In den 80er Jahren hat es Zehntausende von Menschen gegeben, auch Therapeuten sind darauf eingestiegen, haben dann angefangen, in ihren Klientinnen und Klienten so rituellen Missbrauch suchen. Man muss sich das so vorstellen, es kommt jemand so in der Mitte vom Leben, kommt zu einer Therapeutin und er hat diffuse Probleme. Er ist unzufrieden, ist vielleicht depressiv, hat vielleicht Burnoutings und es scheint ja nicht klar, was es ist. Und dann haben die spezialisierten Therapeutinnen und Therapeuten haben sich dann gesagt, das könnte ritueller Missbrauch sein in der Kindheit, oder, wo wir verdeckt ist, und jetzt müssen wir den Führer holen. Und das ist gut nachgewiesen durch verschiedene Untersuchungen, dass man Menschen kann, wenn man das systematisch macht, kann man Erinnerungen eingehen. Mhm. Und wenn man sie immer wieder anführt an etwas, dann kann man ihnen eingehen, dass sie nachher wirklich meinen, sie hätten etwas erlebt. Und der Punkt ist eben, man selber als Mensch, als Klient, kann man nicht mehr unterscheiden. Ist mir jetzt das wirklich passiert oder nicht? Also die falsche, die eingegebene Erinnerung hat dann die gleiche Stärke wie die normalen Erinnerungen. Und darum hat das funktioniert. Darum hat es Zehntausende von Fällen können geben. Menschen, die nichts gewusst haben davon, dass sie sexuell oder rituell missbraucht worden wären und das nachher dann geglaubt haben, dann ist es dazu gekommen, dass sie dann ihre Eltern angezeigt haben, gern bezichtigt man den Eltern, dass die Teil sind von den Tätern. Die eigene religiöse Gruppe, die man dazu gehört, und die Eltern. Viele sagen, sie sind satanistisch rituell missbraucht worden, weil das zum Satanismus noch irgendwie zu dem, was man meint, zum Satanismus zu wissen, passt das. Oder Satanisten sind böse, also machen sie so etwas. Aber lange nicht alle. Es gibt heute Menschen, die sagen, sie sind von Kirchen rituell missbraucht worden. Ich mag mich erinnern an eine Frau, die mir angerufen hat aus dem Wallis. Und die haben mir allerernstes beatmet, ist das in den 30er gewesen. Und die haben mir allerernstes erzählt, sie sei als Kind in dem Walliser Dorf missbraucht worden vom damaligen Papst. Der sei immer wieder gekommen und hätte sie rituell missbraucht. Also das betrifft heute lange nicht nur Satanismus, sondern das betrifft alle Gemeinschaften, dass sie konfrontiert sind mit denen Vorwürfen. Und ganz wichtig ist, dass wir eins klar sehen, mit der genau gleichen Methode, also der bewussten Rückerinnerung, kommen nicht nur die Erinnerungen an rituellen Missbrauch zustande, sondern auch Erinnerungen an frühere Leben, an Reinkarnation und auch die Erinnerungen an die UFO-Entführungen. Das ist ja um das Jahr 2000, wo ist das so Welle gewesen, dass auch Tausende gemeint haben, sie sind von UFO entführt. Also wenn etwas von dem wahr ist, dann müssen alle drei wahr sein. Und das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Also gleiche Methode und unterschiedliche Effekte, die dann rauskommen.
Je nachdem, was die Therapeutin oder der Therapeut eben glaubt. Führt er mich an einen rituellen Missbrauch? Führt er mich an eine UFO-Entführung? Oder führt er mich an schlimme Erfahrungen aus früheren Leben? Aus früheren Leben berichten wir dann auch schlimme Geschichten. Man sei als Hex verbrannt worden oder als Ketzer gefoltert worden. Und so. Auch so schlimme Geschichten.
Also das muss man auch wissen, das haben wir nur am Rande gestreift, weil das eigentlich auch die Tagespresse und die Presse allgemein schon abgehandelt hat. Es hat auch große Wellen geschlagen in der Psychiatrie, also das Thema. Und es wurden auch an psychiatrischen Kliniken Ärzte entlassen, die eben suggestive Fragetechniken angewendet haben. Also es hat eine rechte Welle gegeben. Das war auch mit ein Grund, warum das so ein großes Thema für Pro Mente Sana war.
Aber hast denn du eine Erklärung, Georg, warum du hast gesagt, in den 80er Jahren, du hast das jetzt beschrieben, in den 80er Jahren in den USA, warum das jetzt da, also auch in Deutschland, der Spiegel hat ja jetzt gerade zwei Geschichten gemacht in kürzester Zeit jetzt zu dem Thema, also in Deutschland ist das auch ein grosses Thema, warum das jetzt da wieder auftaucht?
In der Schweiz ist die Welle um den rituellen Missbrauch nach 2010 richtig gekommen. Es hat vorher schon einzelne Fälle gegeben, aber so richtig aufgehört nach 2010. 2014 ist der Verein CARA gegründet worden. Das ist eine Vereinigung, die besteht vor allem aus Menschen aus dem freikirchlichen Umfeld. Und die teilen natürlich so ein bisschen die Weltsicht, dass es auf der einen Seite Gott gibt, auf der anderen Seite gibt es den Satan. Die stehen im Kampf auf dieser Welt. Und dann kann das, das ist lange nicht für alle Freikircher plausibel, aber für gewisse Radikale ist es wirklich so, dass sie sich dann sagen, jetzt hat Gott ja eigentlich seine Armee, nämlich Christinnen und Christen, also müsste der Satan ja auch seine Armee haben. Und das würde dann passen. Also die rituellen Missbraucher, die satanistischen rituellen Missbraucher sind es dann vor allem in diesen Kreis, die wären dann wie die Armee vom Satan und die kämpfen wie so gegeneinander. Und darum hat die Vorstellung jetzt in dem radikal fundamentalistisch-christlichen Milieu drin, hat sie eine erhöhte Plausibilität und hat sich dort wirklich ausbreiten können. Und auch heute noch, es gibt sehr säkulare Leute, die diese Theorie vertreten, aber die grosse Mehrheit sind Menschen aus dem fundamentalistischen Milieu. Es gibt auch fundamentalistische Sekten, die das massiv verbreiten. Denken wir an die OCG, die Organische Christusgeneration, also christlich-fundamentalistische Sekten. Die haben so eine Webplattform, KLA.tv, wo sie alle möglichen Verschwörungstheorien verbreitet. Und die rituelle Missbrauch-Verschwörungstheorie wird dort im Moment massivst verbreitet. Also das passt wie zu dem Weltbild und dort kann es wirklich anschliessen. Jetzt sind aber auch säkulare Therapeutinnen und Therapeuten darauf eingestiegen. Dort weiss ich es im Einzelnen auch nicht. Viele, die ich mit ihnen reden konnte, sagen mir, bei ihnen sei es so gegangen, sie sagen, in Klientinnen und Klienten dem begegnet. Also es sind Menschen zu ihnen gekommen, die haben von rituellen Missbrauch erzählt.
Also das sind, ist also jetzt nicht so, also ja, nicht so, wie du vorher beschrieben hast aus den USA, dass das quasi während der Therapie führen geholt worden sind, ist, sondern dass Leute schon gekommen sind und gesagt haben, mir geht es so, wie es mir geht, jetzt, weil ich als Kind Opfer von ritueller Gewalt geworden bin.
Ja, das gibt es heute immer mehr und das sind gerne Menschen, die selber so Bücher lesen. Oder aus der Suche nach, was könnte mit mir nicht stimmen. Also bevor man zum Therapeut geht, liest man die Literatur und fährt sich selber erinnern. Also ohne, dass es durch Therapie induziert wird. Man schaut im Internet dann die Filme, da sieht man ja reichlich so Berichte und tut dann selber bei sich die Erinnerungen führen. Ja, das gibt es zunehmend. Und so Leute gehen dann etwa auf Klienten, auf Therapeuten zu. Und Therapeuten sagen mir, dass sie durch so Fälle überzeugt worden sind. Ich hatte in meiner Arbeit auch ein paar Menschen gehabt, die mir so Geschichten erzählt haben. Und mir ist ganz wichtig, dass ich das immer ernst nehme als Ausdruck von einer schweren Krise. Oder jemand, der mir so etwas erzählt, dem geht es wirklich schlecht. Sie erzählen mir das nicht, um mir irgendeinen Scheiß erzählen, einen Bär aufbinden und nachher sagen, Ecki Pecki, warum hast du mit dem Mist geglaubt? Nein, dem geht es wirklich schlecht. Aber ich das inhaltlich wirklich überprüfen. Ich gehe hin und schaue, sehen die Art wirklich so aus, wie es in einem Bericht geschildert wird. Und da bin ich einfach noch jedes Mal drauf gekommen, so wie Geschichte erzählt wird, kann sie nicht stattgefunden haben.
Also kannst du das konkret erzählen? Also du bist quasi auf Recherche gegangen? Oder
ja, also einen Fall kann ich erzählen. Das ist ja eine junge Frau aus dem St. Gallischen, die unter dem Einfluss von einer Therapeutin angefangen hat, sich zu erinnern. Und zu mir ist sie gekommen, weil sie das beweisen wollte. Sie wollte beweisen, dass sie wirklich Missbrauch gibt. Sie wollte auch die Satanisten stillen, die sie da missbraucht haben. Und ihre Story war, dass sie in der katholischen Kirche vom Dorf, wo sie aufgewachsen ist, sexuell missbraucht worden. Und zwar hat sie unten im Turm, gegen den untersten Raum vom Turm, hat sie so Falltür. Und dort ging dann eine Stege runter. Und dann sah ich dort unten, unter der Kirche, der Raum, wo sie missbraucht worden ist. Und sie hat es so beschreiben, weil sie dann zu dieser Turmtür einmal reingekommen ist. Und dann war die Falltür. Gewesen. Und dann ist sie dort runtergegangen. Das hat für mich so relativ plausibel getönt. Und dann habe ich mir gesagt, ja, jetzt gehen wir die Kirche anschauen.
Und also du allein oder
mit ihr? Mit dieser zusammen. Und okay, ihrer Kollegin. Und dann haben wir mit der Kollegin fahren. Sie gar nicht mitkommen. Mit ihrer Kollegin zusammen sind wir dort gewesen. Und dann haben wir den Schlüssel gegeben vom Messmer. Und dann schliessen wir das Türchen auf. Und dann merken wir, dass das Türchen geht. Also die Stege. Es ist kein Raum mit einer Falltür, sondern es geht ein Stegeli in der Kirchenmauer direkt auf in den Turm. Warum? Der Turm steht über einem Chor. Also der Raum unten, wo mir die Frau beschrieben hat, den gibt es gar nicht. Nicht der Turm auf dem Chor steht. Und auf den Turm kommt man einfach so durch die Mauern rauf. Und dann
also hinter dem Chor und die Mauer kommt man quasi auf den
Turm. Ja, also neben dem Chor ist man dann so durch die Mauer auf den Turm rauf. Also den Raum hat es nicht gegeben. Die Geschichte, die ich x-mal erlebt habe, kann so nicht gestummen haben. Und dann merke ich natürlich schon, ich muss das seelsorgerlich sehr ernst nehmen. Die Frau hat ein echtes Problem. Und sie drückt das aus mit dieser Geschichte. Und man kann sich dann ein bisschen fragen, was ist denn dahinter, weil so wie es ist, ist ja nicht passiert. Ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß es natürlich nicht, ich bin ja kein Psychotherapeut, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass der rituelle Missbrauch wie ein realer Missbrauch verdickt. Beim rituellen Missbrauch ist ja der Punkt, alle tragen Kapuze und womöglich noch Maske, also ich erkenne Täter nicht. Und möglicherweise habe ich einen Missbrauch erlebt, den ich den Täter sehr wohl kennt habe, aber ich habe das wie nicht zulassen. Ich kann das Gesicht von dem Täter nicht anschauen und dann meine Erinnerung an eine Maske und eine Kapuze über das Gesicht ziehen. Also das ist für mich eine mögliche Erklärung. Eine andere Erklärung jetzt bei dieser Frau, die hat so viele Probleme gehabt, nicht einfach Mühe gehabt, im Leben Tritt zu finden. Heute würde man vielleicht sagen Borderline-Syndrom. Und manchmal frage ich mich, ist so eine Geschichte nicht auch, also gerade wenn ich so viele Probleme habe, und es gibt ja keine so klaren Grund dafür. Wenn ich dann so einen Grund finde, dann hat das ja auch etwas Entlastendes.
Also eine Erklärung auch. Also das ist ja, glaube ich, auch, was man den Psychiatern so ein bisschen vorgeworfen hat, also innerhalb der Fachwelt, also diejenigen, die dann darauf auch angesprungen sind oder gesagt haben, Da muss man genauer nachbohren und so weiter, dass sie auch wie eine Erklärung haben wollten, warum es den Patienten so schlecht geht und sie in ihrer eigenen, in der Therapie nicht vorankommen. Das hab ich mal von einem anderen Psychiater in einem Vortrag gehört, dass das eine Erklärung dafür sein könnte, warum auch Psychiater darauf ansprechen oder Psychologen.
Klingt mich jetzt sehr plausibel, muss ich sagen.
Ja, dass man quasi nur Symptome sieht, aber die Ursache nicht und mit dem hat man halt die Ursache, oder?
Und da frage ich mich, ist das nicht auch was, was es mit Verschwörungstheorien allgemein gemeinsam hat? Also die Erklärung für etwas, was man sich nicht anders erklären kann und dann wird das so zusammengereimt, egal wie abstrus es ist.
Ja, also der Parallel zur Verschwörungstheorie sind sehr nach. Man kann sogar sagen, die rituelle Missbrauchstheorie kommt eigentlich nicht aus ohne eine Verschwörungstheorie, weil die Täter sind ja irgendwo verschworen. Es geht um eine Verschwörung. Und wenn man sich dann fragt, also nehmen wir mal an, das ist wirklich so, dass rituelle Missbraucher operieren seit Jahrzehnten, dann muss man sich fragen, warum könnt ihr so lange operieren? Denn bedingt das zwingend, dass die rituellen Missbraucher müssen vernetzt sein. Sie müssen vernetzt sein in Politik, in die Behörden, in die Polizei hinein. Sonst könnten sie ja nicht so operieren. Und schon sind wir bei einer weltumspannenden Verschwörungstheorie von rituellen Missbrauch. Also ohne Verschwörungstheorie geht die rituelle Missbrauchsgeschichte eigentlich gar nicht.
Und also was, weil du würdest sagen, wenn es real wäre, dann müssten wir irgendeinen Gerichtsfall haben. Weil es kann nicht sein, dass so viele Fälle existieren und nie ist man quasi dem auf die Schliche gekommen.
Oder ganz genau. Also, dass es diesen Täter gelingt, über Jahrzehnte Tausende, Zehntausende von Opfern zu missbrauchen, ohne dass sie je einmal drankommen, strafrechtlich. Ja, das geht nur, wenn sie bestens vernetzt und verschworen sind mit Polizei, Gericht, Politik. Anders geht das nicht. Das ist bedingt eine Verschwörungstheorie. Und wenn ich mit Vertretern von rituellen Missbrauchsthesen rede, dann kommt das auch immer. Wenn ich die Frage stelle, ja, warum verwünscht es die Leute nicht? Ja, die sind, da gehören Anwälte dazu und Richter und Politiker bis zu Bundesrat gehören die da dazu. Eben der Papst sogar sei involviert nach Meinung von gewissen Leuten.
Aber das hört sich schon auch so ein bisschen nach QAnon an, oder? Also geht das nicht auch so in diese Richtung, also Blut von Kindern, das getrunken wird? Es ist ja eine sehr blutrünstige Geschichte. Spielt das damit rein? Also diese Verschwörungstheorie aus den USA, die da in den letzten Jahren auch speziell während Corona nochmal aufgekommen ist?
Ja, das ist eine sehr gute Beobachtung. QAnon ist eine Art Fortentwicklung von dieser rituellen Missbrauchstheorie. QAnon hat zwei Quellen. Das eine ist die Pizzagate-Geschichte, also die Behauptung, dass liberale Politikerinnen und Politiker in den USA im Kinderhandel tätig sind. Und das Zweite ist genau die rituelle Missbrauchsgeschichte. Und das zusammengemixt, das gibt dann die QAnon-Theorie, dass liberale Politikerinnen und Politiker Kinder missbrauchen, rituell missbrauchen, systematisch missbrauchen. Gern ist dann die Rede von dem Adrenochrom, das ist eine Substanz, die man aus dem Blut gewinnt von gefolterten Kindern. Und wenn man das gewinnt von frisch, massiv gefolterten Kindern, dann sage ich das Jugenddrogen. Das heisst, es haltet einem jungen Art Jungbrunnen. Und so denken sich Politikerinnen und Politiker jung halten, aber effektiv alle Verdächtigen, die so genannt werden im Internet von den QAnon-Vertretern, dass sie könnten die Drogen der Jugend einnehmen, die sind inzwischen sehr alt geworden oder sogar gestorben. Von dem her ist die Glaubwürdigkeit so ein bisschen eingeschränkt. Es gibt so ein wunderbares Bild, das die Queen Elizabeth zusammen mit dem Prinz Philipp und dem Papst so eine Flasche in der Hand haben und sagen, das ist doch wunderbar, so Adrenochrom. Ja, der Papst ist der einzige von denen, der jetzt gerade noch lebt. Von dem her merkt man, wie unglaubwürdig die Theorie ist. Also, es gibt wirklich keinen Hinweis darauf, dass irgendwelche Politiker länger leben würden als andere Menschen. Und das hat der QAnon-Theorie auch geschadet. Also, der Teil ist heute nicht mehr so populär. Immer noch sehr populär ist das. Der Teil der QAnon-Theorie, der davon ausgeht, dass der Donald Trump der Messias und Heiland von dieser Welt ist. Und leider gibt es ja immer noch Millionen von Amerikanern, die dieser festen Überzeugung sind, dass er ein guter Mensch ist und nie ein Wässerli getrübt hat und auch immer die reine Wahrheit sagt und überhaupt der Beste und der Schönste.
Da haben wir ja noch Glück, dass uns das hier in der Schweiz erspart bleibt.
Es hat zu Corona-Zeiten, hat schon auf den Corona-Massnahmen-Demos, haben sie immer etwa Leute gesehen, was als Q hochgehebt haben. Und auch Schweizerinnen und Schweizer haben gehofft, dass der, also beim ersten Lockdown ist das so Theorie gewesen, der Lockdown diene dazu, dass jetzt der Trump mit Militärs zusammen die Weltherrschaft ergreife und die üblen liberalen Politiker wegspüle und all die Kinder befreie. Auch da in der Schweiz wäre es erwartet gewesen, dass da US Army einmarschiert und da der Bundesrat beseitigt und dann für geordnete, autoritäre Verhältnisse sorgen.
Wenn ich dir jetzt also zuhöre, wird es mir immer recht schnell trümmelig bis mulmig, weil man hört das, man denkt, wie für sich so, ja, denen das auszureden geht gar nicht, weil eben, das ist ja, Verschwörungstheorien funktionieren ja darum so wunderbar, weil jedes Gegenargument ein Argument ist, dass ich, der kritisch hinterfrage, sowieso denen auf den Leim gegangen bin und eben keine Ahnung habe. Du bist jetzt seit 30 Jahren, das ist ja quasi ein kleines Jubiläum bei Relinfo. Woher kommt eigentlich deine Faszination für so teilweise sehr abstruse Ideen? Ist es der Aufklärungsgedanke, der dich antreibt? Warum hast du dich quasi beruflich dem verschrieben, so Verschwörungstheorien aufzuspüren, dich mit Sekten auseinanderzusetzen?
Wir beschäftigen uns ja mit allen religiösen, spirituellen Gemeinschaften, die es in der Deutschschweiz gibt. Und das ist für mich schon sehr wichtig. Ich möchte mich jetzt auf keinen Fall ganztags mit Verschwörungstheorien beschäftigen. Ich kriege den Straubenkopf und vor allem machen die Argumente mit der Zeit einfach sauer. Also die sind so falsch. Und wie du sagst, man kann mit diesen Leuten nicht diskutieren, sonst ist man eh einer der Verschwörer. Es hat gar keinen Sinn, sie lassen nichts gelten. Und wenn ich es einmal schaffe, einem Verschwörungsgläubigen eine Verschwörungstheorie auszureden, dann kommt er einfach mit der nächsten und ich kann wieder von vorne anfangen. Nein, das kann einem wirklich sauer machen. Auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie einmal so ein, zwei Lexikon-Einträge zur Verschwörungstheorie geschrieben haben, sagen sie, jetzt müssen sie etwas anderes machen. Jetzt mache ich wieder ein paar muslimische Moscheevereine und nachher wieder einen Hindu-Tempel und dann bin ich wieder parat für Verschwörungstheorien. Wenn es nur das wäre, wäre es für mich schlecht erträglich. Aber es ist natürlich spannend. Verschwörungstheorien sind spannend. Man lernt extrem viel über den Menschen, über das Funktionieren von Menschen. Menschen, sie können von etwas überzeugen, was sie selber vor 10 Jahren noch gesagt hätten. Das ist ja sowas von grotesk. Das glaubt ja kein Schwein. Und 10 Jahre später, wenn sie in einer entsprechenden Krise sind und sich vor allem dann eben auch in einem Milieu bewegen, wo dann alle mit diesen Theorien kommen, sind sie bereit, so etwas zu glauben. Und dann, was für mich auch immer faszinierend ist, ist, dass ja viele auch wieder herausfinden. Und manchmal können wir als Relinfo auch auf dem Weg mithelfen und spielen dann auch eine Rolle. Und das sind dann immer die schönsten Erlebnisse, wenn wir merken, wie jemand bricht den Verschwörungsglauben auf. Oder ich kann Angehörige beraten, die jemandem raushelfen können aus dem Verschwörungsglauben oder aus einer radikalen Gemeinschaft. Das sind einmal sehr schöne Augenblicke von meiner Arbeit. Aber grundsätzlich interessiert es mich sehr, was glauben die Menschen, warum glauben sie und wo sind die Chancen und wo sind die Gefahren davon. Das interessiert mich sehr.
Also mit was erholst du dich von den Verschwörungstheorien oder von denen, wir haben jetzt viel auch von den, eben den negativen Einflüssen von jetzt im weitesten Sinn etwas glauben oder auch glauben geredet. Befasst du dich auch mit den positiven Ressourcen quasi von Religion und Glauben?
Ja, da wir ja alle Gemeinschaften besprechen. Wir sind auch konfrontiert zum Beispiel mit Leuten, die mir anrufen und fragen, in was für eine Freikirche soll ich gehen. Mhm. Und dann lasse ich mir so ein bisschen erzählen, was die Person sich vorstellt, wie die Freikirche etwa sein sollte. Und dann empfehle ich nie nur eine, sondern immer drei, was ein bisschen passen. Und dann sage ich dieser Person auch, dass ihr klar sein muss, gerade wenn sie aus Landeskirche im Hintergrund kommt, dann ist sie sich natürlich die pluralistische Landeskirche gewöhnt, sei es jetzt reformiert oder katholisch. Dann sage ich ihr, dass sie da natürlich schon ein bisschen Abstrich machen muss, weil Freikirchen ja bewusst einheitlich sind. Und es macht sehr viel Sinn, in einer Freikirche mitzumachen, wenn man eine findet, wo man den Glauben vertreten, der dort vertreten wird, wo einem der Stil gefällt, für Musik zum Beispiel, und wo man auch für das Engagement zu haben ist. Freikirchen wollen ja Engagement, nicht passiv Mitglieder. Und wenn das Engagement von einem okay ist, dann ist das super. Aber jetzt in der Freikirche, manchmal rufen wir Leute an, junge Männer, ja, sie sind verliebt in eine Frau und die ist in einer Freikirche und sie sagt eben, sie können nur Christ heiraten. Darum überlegt er sich jetzt auch in die Freikirche zu gehen und fragt, ja, was haben Sie denn für eine Weltanschauung? Ja, ich bin Atheist. Sag ich, no way, machen Sie das nicht. Sie können nicht in eine religiöse Gemeinschaft aus falschen Gründen, wenn Sie den Glauben nicht teilen, nur wegen Verliebtheit. Das ist keine Basis. Sie werden irgendwann unter Druck kommen, es wird Ihnen irgendwann zu viel und dann ist die Partnerschaft abeinander und gemeint können Sie auch nicht bleiben. Also lieber einen Deal finden, wenn man halt zusammen ist mit verschiedenen Weltanschauungen als das. Und da kann man eben Menschen wirklich dann konkret auch weiterhelfen auf eine positive Art und Weise. Und das sind ja natürlich erfreulichere Sachen als Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien haben jetzt gerade ein sehr unangenehmes Erlebnis gehabt am letzten Freitag in Ittigen. Das ist ein Ort neben Sissach im Baselland. Mhm. Bin ich glaube ich von einem Kulturverein zu einem Vortrag Verschwörungstheorien. Und die Leute haben sehr gut Werbung gemacht. Es war wirklich cool, in der Lokalzeitung haben sie Werbung gemacht mit Flyer. Und das haben auch Verschwörungsfans gesehen. Und dann haben sie in Telegram einen Aufruf gemacht. Mache ich mich an den Vortrag, um da mir die Wahrheit entgegenzuziehen. Eine spalterische Tendenz von den Kirchen, weil es geheißen hat in dem Aufruf, werden sie da etwas entgegensetzen. Und das sind es sind vielleicht 70 Leute dort gewesen, und von denen sind 40 Verschwörungsfans gewesen, also Mehrheit. Ja. Und das ist mir jetzt also nach 30 Jahren Info, habe ich wirklich ein Jubiläum gehabt. Das war das erste Mal, dass ich an einem Vortrag niedergebrüllt worden bin, also, dass ich nicht mehr können weiterreden konnte. Und das ist schon so ein bisschen bedenklich gewesen als Erlebnis.
Also bist ja häufig auch so, jetzt das ist eine Extremsituation, aber auch Kritik ausgesetzt von gewissen Kreisen, wegen deiner Arbeit. Wie gehst du damit um? Also wir kennen es auch so ein bisschen, ne? So von den Leserbriefen zum Teil oder Zuschriften, die wir bekommen. Ist auch nicht immer alles freundlich, sage ich mal. Wie geht man dann mit sowas um?
Also bei Mails mir stelle ich Namen zur Kenntnis, ne? Und reagiert immer nur, wenn eine konkrete Frage beinhaltet ist. Mhm. Und es muss eine Frage sein, die wir grundsätzlich beantworten können. Also rein rhetorische Fragen, die wir auch nicht beantworten. Mhm. Wirklich Informationsfragen, die beantworten wir und dann einfach die Frage. Und zum Rest nehme ich dann keine Stellung. Und so schütze ich mich ein bisschen vor. Als ich frisch angefangen mit dieser Arbeit, habe ich gemeint, ich müsste inhaltlich auf so Anwürfe reagieren. Das hat natürlich zu nichts geführt, sondern dass wieder eine Replik ist und wieder ein Duplik. Und mit dem hört man schnell auf. Das hat keinen Sinn. Das gehört zum Job dazu.
Aber geht einem das nach? Oder geht dir das nach?
Nein.
Wenn du nach Hause gehst?
Jetzt auch das. Am Freitag war zwar sehr unangenehm, aber mir persönlich ist es nicht nachgegangen, weil es ist völlig klar gewesen, angegriffen worden bin ich in einer Rolle. Nicht als der Georg Schmid, den ich bin, sondern als der Leiter von Elinfo, der halt Vertreter von Verschwörungsszenen auf der Webseite kritisch bespricht. Das ist das, was die Kreis an uns besonders innerviert, dass wir einzelne Anbietende, Daniele Ganser zum Beispiel oder Christian Oesch auf unserer Webseite kritisch besprechen. Andere Spezialisten für Verschwörungstheorien reden einfach über Verschwörungstheorien allgemein auf einer Metaebene. Das ist den Verschwörungsgläubigen ziemlich gleich. Die gehen auch nicht an die Vorträge, weil das sie nicht betrifft. Das ist dann wie auf verschiedenen Ebenen und läuft aneinander vorbei. Aber wir müssen eben konkret aufklären, weil das auch unser Auftrag ist. Wir müssen ja über einzelne Anbieter aufklären. Und das erzürnt sie dann. Und darum kommen sie hier. Aber auch dann muss ich sagen, das betrifft nicht mich als Georg Schmid, wo ich bin, sondern als Leiter von Elinfo. Und als der nehme ich das jetzt entgegen. Und reagieren professionell. Je mehr sich das Publikum aufgeregt hat, desto ruhiger bin ich geblieben. Muss man natürlich oder alles andere wäre ganz blöd. Und ich habe das, am Schluss auf der Heimfahrt habe ich meiner Frau schon gesagt, also das Thema mache ich jetzt nicht gerade weiter. Das wäre mir jetzt auch ein bisschen zu viel gewesen.
Aber das heisst schon, ihr tut ganz bewusst Sachen beim Namen nennen und nicht einfach eben, wahrscheinlich irgendwie über die USA schreiben wäre ja einfach. Das ist wie immer Lokaljournalismus. Es tut dort weh oder muss man sich wirklich exponieren, wo man konkret über Leute schreibt und auch Leute, die man könnte begegnen. Und das machen die ganz bewusst, dass ihr auch, also ja, auch Gemeinden, keine Ahnung, fundamentalistische Gemeinden im Kanton Zürich, wo ihr findet, da gibt es problematische Entwicklungen, dass ihr die klar benennt.
Ja, das ist der Auftrag von der Info, schon zu Zeiten von Oswald Eckenberger, von unserem Gründer. Er hat ja schon mit seinem Informationsplan 1963 immer einzelne Bewegungen und Gemeinschaften diskutiert, nicht allgemein Metaphänomen diskutiert. Und dann hat er im 69 ja zuerst mal das Lexikon rausgegeben, das Handbuch, und er wirklich probiert hat, die in der Schweiz aktiven religiösen Gemeinschaften, Bewegungen lexikalisch zu erfassen. Und auf dem Lexikon letztlich basiert ja unsere Webseite. Die erste Auflage vom Lexikon sind es, glaube ich, 260 Einträge gewesen.
Wie viel habt ihr
auf der Webseite haben wir jetzt über 1000. Wow. Einträge von unterschiedlichen Gemeinschaften. Es läuft auch immer mehr natürlich.
Ja, genau. Ich wollte gerade fragen, wie ist das eigentlich? Also gibt es immer mehr oder werden es auch mal weniger? Gibt es Zeiten, wo es einfach mehr werden? Und ja?
Ja, die Zahl von einzelnen Gemeinschaften und Anbietenden nimmt klar zu. Mhm. Auch halt, weil die Bevölkerung zunimmt in der Schweiz, das Publikum nimmt zu, der Markt nimmt zu, der religiöse Pluralismus nimmt nach wie vor zu. Theoretisch wäre denkbar, dass er irgendwann einmal wieder abnimmt, dass sich etwas durchsetzt, was dann auch immer, und dann der Pluralismus wieder zurückgeht. Es hat auch schon so Phasen gegeben, aber im Moment ist das noch nicht absehbar. Der Pluralismus nimmt noch immer zu, von dem her. Und im Moment gibt es auch so Trend eher weg von den grösseren Gemeinschaften hin zu so kleinen. Und gestern habe ich wieder mit einem Freikirchenleiter telefoniert, der so eine kleine Freikirche gegründet hat von 30 bis 50 Leuten. Je nach Gästen sind es auch 50 und so sind es noch 30. Und die kommen so aus anderen Freikirchen, aus grösseren Freikirchen, und dann irgendwie das Gefühl gehabt, die Freikirchen sind zu wenig gläubig. Und haben sich jetzt zusammengefunden, um die Bibel noch etwas ernster zu nehmen und gewisse Sachen, die ihnen besonders wichtig scheinen, in einem fundamentalistischen Sinn umzusetzen. Auf dem Gemeindefoto von dieser Gemeinde tragen alle Frauen Röcken, auch alle Mädchen tragen. Es ist zwar keine Pflicht, aber alle halten sich daran. Ja, immer man das bestehen muss. Ja, das ist wirklich die Tendenz von unserer Zeit, dass man so aus der grösseren Gemeinschaft, wo jetzt verschiedene Meinungen vertreten sind, weggeht in so ein kleines Grüppli von denen, die genau präzise das Gleiche glauben. Und das vermehrt natürlich die Zahl von Gemeinschaften immer mehr.
Also das heisst, auch die grösseren Freikirchen kämpfen quasi mit so Spaltungsvorgängen. Also jawohl. Das Gegenteil von dem, was man eben mit diesen Megachurches jetzt in anderen globalen Kontexten beobachtet.
Die Megachurches gibt es schon auch. Das ist ein Phänomen im Freikirchenbereich. Es gibt viele Freikirchlerinnen und Freikirchen, gerade junge, die sehr gerne zu etwas Grossem gehören. Und die haben dann auch gerne eine gewisse theologische Varianz, damit sie offen sind für viele Menschen. Wobei jetzt nach Corona, habe ich von vielen von diesen grossen Freikirchen in der Schweiz gehört, dass sie Mühe haben, auf die Zahlen zu kommen, die sie vorher hatten. Viele Menschen, begegnen wir im landeskirchlichen Bereich, aber im freikirchlichen Bereich auch, haben sich daran gewöhnt, daheim ihre Bedürfnisse, ihre spirituellen zu decken, online zu decken. Und gerade bei Freikirchen gibt es so eine wachsende Szene von Leuten, die mal da, mal dort ein bisschen reinschauen, online natürlich, mhm, und dann in keine Gemeinde verbindlich mehr gehen. Also die gesamte Gottesdienstbesuchenden im Freikirchenbereich haben abgenommen seit Corona. Und da leiden die grossen Verbände darunter, aber auch die grossen einzelnen Freikirchen. Da hat etwas die Freikirche erfasst, das wir in der Landeskirche schon ein bisschen länger kennen. Also dass gerade die Jugend so ein bisschen wegbleibt, das zeigt sich jetzt auch bei vielen Freikirchen immer mehr.
Mhm. Also kommen quasi die Kirche näher zusammen, quasi. Also dass der Trend, wo jetzt eben die Landeskirche damit kämpfen, dass sich dort wie überträgt. Und würde das, wenn ich dich recht verstehe, ist auch das Spektrum von, sagen wir jetzt, freikirchlichem Publikum, dass der Kuchen quasi gleich gross bleibt, er tut sich nur unterschiedlich organisieren. Also einmal ein bisschen kleinteiliger, einmal ein bisschen gross, ein bisschen grösser.
Ja, das heißt etwas Richtiges. Also der freikirchliche Kuchen, wenn man das so nennen darf, ist die Gesamtzahl von Menschen, die in Freikirchen sind, sich zur Freikirche zugehörig fühlen, das ist in den 90er Jahren gewachsen. Weil viele Menschen die gewechselt haben aus der Landeskirche in die Freikirche. Denn seit 2000 bis 2010 ist er etwa gleich gross geblieben. Gewachsen sind die Migrationsgemeinden, also Freikirche aus Afrika, Südamerika, Asien, wo aber eigentlich auch nun Menschen aus diesen Ländern ansprechen. Aber die sind sehr stark gewachsen. Und jetzt seit 2010 beobachten wir, dass eigentlich auch Migrationsgemeinden in dem Sinn mehr sich horizontal entwickeln. Es entstehen wenige, aber es gehen auch wenige ein. Und die Freikirchenverbände, wenn wir die Zahlen von den Verbänden anschauen, schrumpfen die. Also der Kuchen wird kleiner bei den Freikirchen, wenn man so sagen darf. Und zwar schon auch, weil ein Teil der Jugend einfach wegbleibt. Die verlassen ihre Kirche und sind nachher konfessionslos. Die empfinden sich auch nicht mehr als Freikirchen.
Das heisst, die Säkularisierungstendenz hat auch die Freikirche erfasst, quasi, oder?
Das muss man so annehmen, wenn man Zahlen so anschaut, ja.
Tja, da haben wir schon das nächste Thema, glaube ich, für uns, oder?
Genau. Ja. Jetzt sind wir ja ganz weit weg von unserem ursprünglichen Thema. Ich will den Bogen aber noch kurz schlagen, durch zurück. Nicht jetzt nur zu dem Thema rituelle Gewalt, sondern eben, wenn man über, du hast es ja beschrieben gehabt, man hat mit so Leuten zu tun, die quasi eine subjektive Wahrheit haben und daran leiden. Und jetzt kommt die Person eben entweder zu uns, läutet auf so einen Artikel oder schreibt uns und sagt, ihr tut da etwas, was mir passiert ist, als Verschwörungstheorie ab. Oder? Ich bin Opfer und jetzt nehmt ihr mich nicht ernst. Was ist ein adäquat? Du hast es kurz gestreift mit seelsorgerlich begegnen, aber kannst du das vielleicht noch ein bisschen klarer ausdeutschen? Wie kann ich so jemandem begegnen, ohne quasi zu sagen, ja, du wirst schon recht haben und du bist, weil dem verbeuge ich mich ja, weil ich glaube ja wirklich nicht dran. Aber ich will die Person ja auch nicht jetzt noch zusätzlich verletzen, weil sie ist ja Opfer von etwas, ist sie ja. Oder? Ja, also was ist ein adäquater Umgang?
Wenn man so jemanden im Gespräch begegnet, was natürlich auch ideal ist, weil dann kann man zurückfragen, das ist bei einem Leser so ein bisschen beschränkt möglich, dann probiere ich einmal schon zurückzufragen, möglichst viel herauszufinden. Habe ich eine Chance, dahinter zu kommen, hinter das Problem, das hinter dieser Geschichte steht? Ich probiere die Geschichte ja auch nicht zu vertiefen. Weil wenn ich die Geschichte wiederhole und diskutiere mit dieser Person, dann wäre das ja ein heftiger Kunstfehler. Weil jedes Mal, wenn ich mich an etwas erinnere, verstärkt sich ja die Erinnerung. Also aus Sicht von moderner Traumatherapie ist es ganz schlecht, wenn man ein Trauma hat, sei es jetzt ein echtes oder ein induziertes durch Pseudotherapie, wenn man es dann immer wiederholt. Also das mache ich nicht. Ich lasse die Person mir auch nicht x-mal erzählen, was es war. Ich probiere es sogar eher davon abzuhalten, so Geschichten zu erzählen, sondern probiere ein bisschen nach ihrer Situation mit zu erkundigen, wie war ihre Kindheit, was sind die Stärken, die Schwächen, so ein bisschen zu spüren, was könnte gewesen sein. Aber ganz wichtig, ich bin ja kein Psychotherapeut, wichtig ist, dass ich mal abkläre, ist die Person in Therapie oder hat sie jemanden? Und dann probiere ich herauszufinden, ist das etwas Seriöses? Oder ist das jemand, der sie verstärkt? Und dann sage ich ihr schon, also ich würde empfehlen, wir haben ein paar Therapeutinnen, Therapeuten, die mit uns zusammenarbeiten, mal so eine Adresse.
Ach, das habt ihr, das auch interessant.
Das ist auch ganz wichtig. Es immer wieder begegnen uns Menschen, die zum Beispiel in radikalen Gemeinschaften waren und das gerne aufschaffen würden. Das kann wirklich sehr sinnvoll sein. Man kann Schlimmes erleben in radikalen Gemeinschaften. Was wirklich Sinn macht, dass man das anschaut. Und vor allem schaut, wie geht man damit um? Oder wie findet man den auch raus, wenn man so Backlash sehen, wenn es immer wieder zurückkommt? Wie geht man mit dem um? Und das sagen mir viele, sie haben es schon probiert mit Therapeutinnen und Therapeuten, aber die haben für Religion so kein Verständnis, dass sie überhaupt nicht kapieren, was da abgegangen ist. Und darum ist es wichtig, dass wir eine Liste von Therapien haben, die nicht nur religiös aufgeschlossen sind, sondern auch wirklich Erfahrung haben im Umgang mit Menschen, die in so radikalen Gruppen waren, um auch das kennen. Und das empfehle ich dann immer, dass man mal so eine Adresse aufsucht und dort mal erzählt, was was ist. Jetzt im Fall von Briefen tue ich gerne den recht knapp antworten, im Sinn von, es sei mir gar nicht darum gegangen, jetzt ihre Geschichte irgendwie anzugreifen, ohne dass ich sie dann plausibilisieren dadurch. Oder sie mit, ich tue mich dann auch gerne entschuldigen, dass mir leid tut, wenn sie sich angegriffen fühlt, das sei nicht meine Absicht gewesen.
Vielen Dank für deinen Besuch am Stammtisch. Es war wirklich ein sehr anregendes und aufschlussreiches Gespräch gewesen. Und weiterhin alles Gute bei deiner Arbeit, bei deiner wichtigen Aufklärungsarbeit.
Herzlichen Dank.
Ja.
Gute Zeit wünsche ich euch allen und bis zum nächsten Stammtisch. Ciao miteinander.